RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 4. März 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Reza, Egi, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien zielt auf die osteuropäischen Touristen durch die Ausstellung in Beograd. Indonesien braucht Grenzkooperation, um den Drogenhandel zu beseitigen. Der Zusammenarbeitsvertrag zwischen Außenministerium und BI zur Stärkung der Wirtschaftsdiplomatie. Indonesien betont, wie wichtig die Stabilität im Indischen Ozean ist. Die Weltbank gibt Indonesien 200 Millionen US-Dollar für die Entwicklung des Tourismus. Islamische Führer gibt Anerkennung für Bitte des Königs Salman gegen Radikalisierung und Terrorismus. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesischer Botschafter in Serbien, Hari Kando, stellte kürzlich in Beograd, Serbien bei der 39. Internationalen Tourismusmesse Sajam Turisma Chen Reise Chile Indonesiens vor, die gleichen wie Bali sind, um die osteuropäischen Touristen anzulocken. Dies teilte der Sprecher der indonesischen Botschaft in Belgrad, Habadi Suwedo, am Samstag in London der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit. Die Ausstellung wurde von dem serbischen Ministerpräsident Alexander Vučić eröffnet. Ministerpräsident Alexander Vučić besuchte auch den indonesischen Pavillon. Der indonesische Pavillon hatte Natur und Abenteuer wunderbares Indonesien zum Thema. Der indonesische Pavillon fokussierte sich auf den natürlichen und abenteuerlichen Tourismus in verschiedenen Reisezielen, für welche Ministerpräsident Vučić sich interessierte. Die Teilnahme der indonesischen Botschaft an dieser Ausstellung zeige den Ernst der indonesischen Regierung, um die indonesischen Reiseziele weltweit vorzustellen. Das Bild und den guten Ruf des indonesischen Tourismus in Serbien und in den südosteuropäischen Regionen zu bilden, den Besuchern und den Tourismusunternehmern die Information über die Vielfalt Indonesiens zu geben. Der indonesische Pavillon bot den Besuchern auch den typischen indonesischen Kaffee an. Indonesien hatte eine gute Anstrengung zur Bekämpfung von Drogen in seiner eigenen Region getan. Dies teilte der Country Manager von dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen und Verbrechen, UNODC, Colley F. Brown, am Freitag in Jakarta während der Einführung von INCB Jahresbericht 2016 mit. Trotzdem erinnert Colley, daran, dass Indonesien Teil der ASEAN sei und die Drogenhändler und ihr Netzwerk die Länder mit schwächerer Kontrolle oft angreifen.
I think Indonesia is doing a pretty good job in terms of
Ich denke, Indonesien macht einen ziemlich guten Job in Bezug auf seine Bemühungen um seine Zuständigkeit. Aber es ist auch ein Bereich, ich denke, das erfordert eine Wachsamkeit in der Region, denn Indonesien ist nicht im Vakuum. Indonesien ist Teil der ASEAN, einer Gruppe von Ländern, in denen wir Netzwerke finden und Menschenhandelnetze dazu neigen, Bereiche der Länder, die in Bezug auf Grenzkontrollen anfällig sind und so weiter. Deshalb sagte Colley, dass eine interregionale Kooperation erforderlich sei, um eine integrierte internationale Grenzkontrolle zu schaffen, die den Handel mit Drogen und chemischen Grundstoffen kontrollieren kann. Colley fügte hinzu, eine weitere Wachsamkeit gegenüber den aufkommenden Mustern und Bedrohungen aus dem Drogennetzwerk ist außer notwendig, weil sie ihr Muster und ihre Taktik jederzeit ändern können. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi und der Gouverneur der indonesischen Zentralbank Agus Martowardjojo unterzeichneten am Freitag in Jakarta einen Zusammenarbeitsvertrag über die Stärkung der Wirtschaftsdiplomatie. Die Zusammenarbeit dient dazu, durch die Koordination und Synergie bei der Veranstaltung der internationalen Beziehungen die Wirtschaftsdiplomatie zu fördern. Die beiden Institutionen werden damit zusammenarbeiten, um die positive Wahrnehmung der indonesischen Wirtschaft und die Ressourcenkapazität zu steigern, sowie für Indonesiens Interesse auf der nationalen Bühne zu kämpfen. Nach der Unterzeichnung brachte Außenministerin vor der Presse zum Ausdruck, dass alle Seiten bzw. die Ministerin und die Behörden ins Ausland für die Potenziale Indonesiens gemeinsam werben müssen.
Dari daerah. Kemudian dari daerah kita bawa ke nasional dan nasional kita
konekkan. Es gibt 24 Provinzen, 516 Städten und Bezirke in ganz Indonesien. Es ist ein sehr großes Territorium. Das indonesische Außenministerium hat kein Vertretungsbüros in der Region. Wir müssen deshalb mit anderen Ministerien und Behörden zusammenarbeiten, da sie Vertretungsbüros in den Regionen haben. Dadurch können wir über die Potenziale dieser Regionen sich informieren und sammeln. Wir geben dann der Zentralregierung diese Informationen und dann ist es die Aufgabe des Außenministeriums, um ins Ausland für die Potenziale dieser Regionen zu werben. Außenministerin Masurdi erklärte weiter, dem Vertrag nach werden das indonesische Außenministerium und die indonesische Zentralbank BI auch zusammenarbeiten, Indonesien Position zu formulieren, Indonesiens Rolle aus der bilateralen, regionalen, plurilateralen und multilateralen Bühne zu steigern. Außerdem werden die beiden Behörden ihr Netzwerk mit den befreundeten Ländern und internationalen Institutionen erweitern, um über die Wirtschaftsfragen sich zu informieren, den Informations- und Datenaustausch zu machen, der indonesischen Wirtschaftsmaßnahmen unterstützen kann. Der Zusammenarbeitsvertrag über die Stärkung der Wirtschaftsdiplomatie wird für 3 Jahre bis zum Jahr 2020 gelten. Die indonesische Außenministerin Retno L.P. Marsudi betonte, das Gipfeltreffen von der Assoziation der Indischen Ozean an Rainerstaaten Iora sei ein Beweis von Indonesiens Verpflichtung. Außenministerin brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass Iora die Gipfeltreffen, das vom 5. bis 7. März 2017 in Jakarta stattfinde, werde die Iora-Übereinstimmung oder Iora-Concord herbringen. Iora-Concord würde einen Grund für die Iora-Mitgliedsländer werden, um vor den gegenwärtigen Fragen und vor den zukünftigen Herausforderungen zu stehen, erklärte Ministerin Marsudi weiter. Marsudi betonte auch, es sei sehr wichtig, die Stabilität im Indischen Ozean zu verwirklichen, bevor die Iora-Mitgliedsländer die Wirtschaftszusammenarbeit besprechen. Indonesien zeigt die Führungsriege im Indischen Ozean. Indonesiens Führungsriege wird durch das Gipfeltreffen von der Assoziation der Indischen Ozean an Rainerstaaten Iora verstärkt. Wir werden bei diesem Gipfeltreffen die Übereinstimmung namen Iora Concord erreichen. Es ist der Grund für die Iora-Mitgliedsländer, vor den gegenwärtigen Situationen und vor den zukünftigen Herausforderungen und den Fragen wie Frieden und Stabilität zu stehen. Es sind die Bedingungen, bevor wir die Wirtschaftszusammenarbeit besprechen. Außenministerin Marsudi erklärte weiter, dass das Iora-Gipfeltreffen 6 Prioritätpunkte erörtert werde. Es seien unter anderem die maritime Sicherheits- und Rettung, die Handels- und Investitionserleichterungen, der Katastrophenschutz, Fischereimanagement, Wissenschaftsakademie, Technologie, Tourismus und Kulturaustausch. Außenministerin Marsudi hofft, dass das Iora-Gipfeltreffen auf der Weltwirtschaft und Politikbühne wichtige Rolle spielen könne. Das indonesische Tourismusministerium und die Weltbank planen, im Juni 2017 einen Zusammenarbeitsvertrag über die Tourismusentwicklung zu unterzeichnen. Die Unterzeichnung dieses Vertrags zeigt die Verpflichtung von der Weltbank, um 3 Hauptreiseziele in Indonesien zu entwickeln. Der indonesische Tourismusminister erklärte am Freitag in Jakarta nach der Koordinationssitzung mit dem Vizepräsidenten Yusuf Kalla und einigen Ministern vor der Presse, dass die Weltbank der indonesischen Regierung den Kredit in Höhe von 200 Millionen US-Dollar gewähren werde. Der Vertrag werde im Juli unterzeichnet werden und ab Juli diesen Jahres in Kraft getreten werden. Minister Rif Yahya erklärte weiter, dass der Kredit von der Weltbank dazu diene, den Tourismus in 3 Reiseziele wie Tobase in Nord-Sumatra, Borobudur Tempel in Central Java und Mandalika in der Provinz West Nusa Tenggara zu entwickeln. Die indonesische Regierung gibt der Entwicklung von 3 neuen Reiseziele den Vorrang, um im Jahre 20 Millionen Touristen anlocken zu können. Der Dozent der Staatlichen Islamischen Universität Sharif Hidayatullah, Asyumardi Asra, begrüßt herzlich die Bitte von dem saudi-arabischen König Salman bin Abdul Aziz Al Saud, um die indonesisch-saudi-arabische Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus und des Radikalismus zu stärken. Dies sagte Asyumardi Arza gestern im Treffen mit dem indonesischen Präsident Joko Widodo und dem arabischen König Salman in Jakarta. Asyumardi Asra vor Pressekonferenz im Palas sagte dazu weiter, Indonesien und Saudi-Arabien freuen sich auf die Zusammenarbeit gegen Radikalismus und Terrorismus und möchten sie verstärken. Asjumardi wohnte dem Treffen zwischen dem saudi-arabischen König und 28 interreligiösen Persönlichkeiten Indonesiens bei. Außer Asjumardi Asra wurden die anderen islamischen Persönlichkeiten wie Din Syamsuddin, Kamaruddin Amin, Alwi Shihab, Chanuba Arifah, Syekh Rahman Yeni Wahid, Abdul Mufti, Masyakuri Abdillah, Kamaruddin Hidayat, und Yudi Latif zu dem Treffen eingeladen. Die christlichen Persönlichkeiten wie Henry Tete Hutabarat, PDT Roni Mandang, PDT Dr. Jacob Nahuwai, und Gomar Gultom, sowie die katholischen Persönlichkeiten wie MGR Ignatius Suharyo Harjo Atmojo und Franz Magnus Suseno, sowie die buddhistischen Persönlichkeiten wie S. Hartati Chakramurtaya und Bhikkhu Sri Paniya Faro, und die hinduistischen Persönlichkeiten wie Insinyur Ketut Parwata und Made Gede Erata, sowie die Konfusianischen Persönlichkeiten wie Ung Sendana, W.S. Budi Santoso Tanuwibowo und X.S. Yang Rana wohnten auf dem Treffen bei. Asyumardi Acra fügte hinzu, die stabile Situation in Indonesien müsse aus Radikalismus und Terrorismus distanziert werden. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie das aktuelle Wetter in Jakarta. Am heutigen Mittag ist Jakarta sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 89%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von den nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst, wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Republika. Am Mittwoch, den 1. März 2017, schrieb die Zeitung Republika: Herzlich willkommen, König Salman. Mittwoch, der 1. März 2017, war ein historischer Tag für indonesisch-saudi-arabische Beziehungen. Nach 47 Jahren empfing Indonesien wieder einen Staatsbesuch von einem saudi-arabischen König. Es ist ein Momentum für die beiden Länder, deren Bevölkerung meistens Muslim ist, um die Beziehungen in verschiedenen Bereichen zu stärken. Der Besuch von König Salman ist sehr speziell. Der letzte Besuch von einem saudi-arabischen König war im Jahre 1970. Da war Indonesien unter der Regierung von Präsidenten Suharto. Während seines Besuchs bringt König Salman seine Gefolge mit, die 1500 Personen erreicht und aus 10 Ministern und 25 Prinzen besteht. Es ist ein Gegenbesuch. Zuvor im September 2015 machte Präsident Joko Widodo einen Staatsbesuch in Saudi-Arabien. Der Zeitung Republika zufolge sagte der saudi-arabische Botschafter Osama bin Mohammed Abdullah al-Suwaibi, dass Indonesiens Position in dem Herz von König Salman sehr wichtig sei. Indonesien ist ein Land mit größten muslimischen Bevölkerungszahl in der Welt. Außerdem hält Saudi-Arabien Indonesien für eine Wirtschaftsstärke in Asien, auf welche der saudi-arabische Königreich die Aufmerksamkeit lenkt. Republika zufolge begrüßte das indonesische Volk mit Enthusiasmus die Ankunft von König Salman. Dies zeigt, Indonesien ist ein guter Gastgeber. Die Sicherheitsapparaten müssen sicher, dass Alle Aktivitäten vom König Salman in Indonesien reibungslos durchgeführt werden. Soweit Presseschau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören Vergangenheit und Gegenwart. Bei diesem Programm berichten wir Ihnen einige wichtige Ereignisse, die am 4. März passierten. Wie folgt. Am 4. März 1977 sind durch ein Erdbeben das Gebiet um die rumänische Hauptstadt Bukarest erschüttert. Rund 1500 Menschen ums Leben gekommen. Dabei wird auch ein großer Teil der historischen Bausubstanz der Stadt zerstört. Ein Erdbeben, dessen Epizentrum im Kreis Francia lag, erschütterte am 4. März 1977 mit einer Stärke von 7,2 auf der Richterskala das Gebiet um Bukarest. Dabei stürzten ganze Häuserreihen und viele Hochhäuser ein wie Kartenhäuser. Durch die Erschütterungen wurde auch die historische Bausubstanz in Thailand zerstört. Es starben über 1500 Menschen. Mit den Aufräumarbeiten begann eine neue Phase der Stadtentwicklung, die sich durch einen radikalen Umbau der Innenstadt auszeichnete. Denn nach dem Erdbeben sah Stadtpräsident Nicolae Ceaușescu die Möglichkeit, die traditionelle urbane Struktur großer innerstädtischer Bereiche fast vollständig durch ein kolossales politisch-administratives Zentrum zu ersetzen. An ihre Stelle traten neue Symbole monumentaler Machtdemonstration. Kern und dominierendes Element ist der Parlamentpalast, mit dessen Bau ca. 70.000 Arbeiter beschäftigt waren. Die Stadt erhielt zudem eine U-Bahn. Am 4. März 1980 feierte bei den Parlamentswahlen in Zimbabwe feiert und dann sich über die Zimbabwe African People's Union oder ZAPU, ZAPU unter Joshua Nkomo und wird damit erster schwarzer Premierminister seines Landes. Mugabe ist Vorsitzender der Regierungspartei ZANU. Er gehört dem Volk der Sona an. Von 1980 bis 1987 bekleidete er das Amt des Ministerpräsidenten. Februar 1980 wurden Parlamentswahlen für die Republik Zimbabwe abgehalten. Statt wie erwartet Joshua Nkomo gewann Robert Mugabe am 4. März 1980 die Wahl. Die ZANU errang 57 von 100 Sitzen im Parlament. Mugabe wurde Premierminister. Zu Beginn seiner Amtszeit kündete Mugabe nach blutigem Befreiungskampf, dass Schwarz und Weiß künftig zusammenarbeiten und das Land gemeinsam entwickeln. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Zudem bemühe sich Mugabe, die Lebensqualität der schwarzen Bevölkerung zu verbessern. Mugabe erhielt für seine Politik in den folgenden Jahren reiche Auszeichnungen. Richard von Weizsäcker beurteilte ihn zum Beispiel als kluger, besonderer Politiker, der um Ausgleich bemüht ist. Mugabe ist derzeit das weltweit älteste Staat überhaupt. Nach Chitepos Ermordung am 18. März 1975 errang Robert Mugabe, der sich zu dieser Zeit in Mosambik aufgehalten hatte, die führende Position in der ZANU. Er konnte jedoch die Aufspaltung nach Ethnien nicht verhindern. Dindebele folgten Sithole in die moderatere, auf den bewaffneten Kampf Pritsitende Chanu Donga. Di sana fogten mugabe in der militanter ausgerichteten Chanu.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Frankreich gründet die Unternehmergruppe Erneuerbare Energie in Indonesien. Die Gruppe Erneuerbare Energien Frankreich hat am Dienstag, den 28. Februar dieses Jahres im indonesischen Ministerium für Energie und Mineralvorkommen in Jakarta ihre Arbeit begonnen. FREC ist das Forum des französischen Energieunternehmen, die in Indonesien in Betrieb sind und für die französischen Unternehmen, die sich zurzeit für den erneuerbaren Energiesektor in Indonesien interessieren. Bei der Einweihung dieser Gruppe waren der französische Minister für Außenangelegenheiten und internationale Entwicklung Jean-Marc Ayrault und der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen Ignatius Jonan anwesend. FREG ist zurzeit die größte Betreiberin erneuerbarer Energie in Frankreich. Bei dieser Einweihung sagte Jean-Marc Ayrault, dass Besprechungen seit 2016 zwischen den Regierungen Indonesien und Frankreich existierten. Dies hat zum Ziel, die französischen Energieunternehmen zu vereinigen, um mit Indonesien im Bereich der erneuerbaren Energie zu kooperieren. Laut Ayrault seien das Potenzial für erneuerbare Energie und deren Markt in Indonesien groß. Indonesien habe auch eine gestiegene Energienachfrage durch die Entwicklung der Wirtschaft bekommen. Neben der Einweihung der FREC-Gruppe unterzeichneten der französische Außenminister die Gruppe des französischen erneuerbaren Energieexportes und der Verband der französischen erneuerbaren Energieindustrie den Vertrag für Indonesien. Es gibt außerdem auch einen Vertrag gegenseitigen Verständnisses zwischen den indonesischen erneuerbaren Energiegesellschaften und dem französischen erneuerbaren Energieverband. Laut Ayrault betone die Unterzeichnung beider Verträge die Verpflichtung in der Bewältigung des Klimas und die Bestimmung der gemeinsamen Lösung. Inzwischen hat Minister Ignatius Jonan die Verpflichtung, mindestens 20% der neuen und erneuerbaren Energie in den Kraftwerken bald oder spätestens bis 2025 zu besitzen, übernommen. Er hofft, dass die FREC die Handelszusammenarbeit zwischen den beiden Ländern vor allem in diesem Energiesektor stärken könne. Der Minister fördert die Teilnehmer der französischen Unternehmen im Projekt der Erneuerbaren Energie Indonesien. Er führt vor, der Stromtarif Erneuerbarer Energie Indonesien sei noch zu hoch. Deshalb soll Indonesien aus Frankreich viel lernen, um den Verbrauch erneuerbarer Energie zu günstigem Preis erfolgreich zu entwickeln. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer des Thema Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Heutzutage laden wir Sie ein, eine Reise nach Bangkalan zu machen, um die Spezialitäten von Madura zu probieren. So bleiben Sie mit uns in RRI World Service Voice of Indonesia. Außer auf der Kurzwelle können Sie uns auch über de.voi.go.id hören. Liebe Zuhörer, Madura bekannt auch als Pulau Garam oder auf Deutsch Salzinsel, gehört zu einem berühmten Platz in Indonesien, nicht nur wegen seiner Natur, Kultur und seinem religiösen Tourismus, sondern auch wegen der kulinarischen Genüsse. Eine Speise, die gut schmeckt, ist Tajin Sobih und stammt aus dem gleichnamigen Dorf Sobih, Tanjung, dem Bezirk Burne, Bangkalan Madura. Liebe Zuhörer, Tajin Sobih ist ein Brei, der aus Kleebrotmehl, Reismehl, braunem Zucker und Kokosmilch gemacht wird. Interessant ist die Mischung aus Perlenbrei, Grütze verarbeitetem Sago und Lupis. Normalerweise bieten die Tagen sowie Verkäufer traditionelles Essen wie Lupis und Ceter an. Tagen sowie schmeckt mit seinem würzigen und süßen Geschmack gut. Es kommt von dem braunen gekochten Zucker, der Madura Güle Gantung. Liebe Zuhörer, Tagen sowie was also sowie Brei. Bedeutet, wird sehr kompliziert, verbreitet und erfordert besondere Fähigkeiten. Das Mengenverhältnis der Mischung ist notwendig, um das richtige Niveau der Reife zu bekommen. Normalerweise verkaufen die Hersteller ihre Waren am Morgen, weil Tagen sowie mit Grütze als Snack am Morgen angenommen wird. In ihrer Portion gibt es drei Farben von dem Brei, nämlich den rosafarbenen, den braunen und den weißen Brei. Diese drei Arten werden geflochten am Bambusliegen serviert. Zur Essenzeit werden sie dann mit Mischung über dem Tagen sowie machen diesen sehr süß und würzig auf den Jungen. Zur Fastenzeit verkauft der Tagen sowie Händler am Abend, wenn sie Zeit für das Fasten brechen hat, weil dies zum Menü des sogenannten Iftar in Bangkalan gehört. Liebe Zuhörer, wenn Sie auf der Madura-Insel, insbesondere in Bangkalan, sind, können Sie die Verkäufer von Tagen sowie in Pasar Senen, Bangkalan, leicht finden. Sie verkaufen nur für einige Stunden, normalerweise von morgen bis vormittags. Die Preise pro Portion sind sehr günstig und liegen bei etwa 3000 Rupiah. Wenn Sie Tagen sowie essen, wird dann Vergnügen erhöht, wenn dies in Bananenblättern gewickelt ist. Dazu benutzt man auch einen Löffel, der aus Bananenblättern gemacht wurde oder auch als Suru bekannt ist. Die alten Verkäufer bringen ihre Waren auf dem Kopf und tragen sie herum. Liebe Zuhörer des Stimme Indonesiens, es war unser Programm Wunderbares Indonesien mit einem Beitrag zur Stadt Madura. Hört ihr uns wieder mal mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Der Generalangriff am 1. März, ein Fakt, dass indonesische Soldaten und die Republik Indonesien noch existent sind. Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm des und das. In einer Proklamation 1949 lehnte das indonesische Volk alle Formen des Kolonialismus ab. Im Gegensatz dazu war aber die niederländische Regierung der Ansicht, Indonesien sei eine ihrer Kolonien. Zu diesem Zweck griff die indonesische nationale Armee oder TNI niederländische Truppen, die Hauptstadt von Indonesien, Yogyakarta, zu der Zeit steuerten, am 1. März 1949 an. Der Angriff wurde als Generaloffensive des 1. März bekannt. In dies und das heute werden wir über die Gedanken, die zu dem indonesischen Generalangriff führten, informieren. Liebe Zuhörer, nach der niederländischen Militäraggression kam es zu zunehmend chaotischen Zuständen in der Stadt Yogyakarta. Die Sicherheit war nicht stabil. Die Zahl der Flüchtlinge von außerhalb Yogyakarta, die Hunger litten, erhöhte sich und das entscheidendste Element war die Aufteilung der Zahlungsmittel in die niederländische Währung Gulden und dem Ori oder Oyang Republik Indonesia. Die gegebenen Umständen wurden von den Niederländern verwendet, Propaganda in der internationalen Welt zu machen. Soekarno-Hatta wurde als indonesischer Führer verbannt. Das Militär gewährte nur eine schwache Sicherheit und Stabilität bei der Erhaltung des Staates, war rigide in der Regierung und es resultierte daraus ein Versagen, das Land effektiv zu verwalten. Die Niederländer verstärkten ihre Informationspolitik über das Scheitern der indonesischen Regierung bei der Verwaltung des Landes und führten dies bis zum Sicherheitsrat der UNO, eine Anhörung Ende Februar 1949 zu erhalten. Dies war der Auslöser für einen Generalangriff der Indonesier am 1. März 1949. Liebe Zuhörer, dieser Vorfall, der vor 68 Jahren passierte, wird noch immer diskutiert, insbesondere bezüglich all derjenigen, die eine wichtige Rolle dabei spielten. Der Historiker ASFI Warman Adam sagte, der Angriff, der über 6 Stunden in Yogyakarta andauerte, sei ein Beweis für die Welt geworden, dass Indonesien und seine TNI immer noch existierten. Die ursprüngliche Idee zu diesem Angriff resultierte aus der sogenannten Spur 9 der ausländischen Nachrichten im Radio, nämlich dass immer noch behauptet wurde, der indonesische Staat bestünde nicht mehr. Der Angriff wurde geplant und von den höchsten Rängen des Militärs in der Abteilung 3 oder GM3 mit der Spitze der zivilen Regierung auf Weisung des Kommandanten der Abteilung 3 Kolau verbreitet. Liebe Zuhörer, der Generalangriff vom 1. März 1949 in Yogyakarta hatte eine sehr wichtige Bedeutung für den Kampf die Unabhängigkeit der Republik Indonesien. Plötzliche und gleichzeitige Angriffe von allen Ecken der Stadt führten dazu, dass die niederländischen Truppen nur in dem zentralen Hauptquartier überleben konnten. Die Niederländer behaupteten, dass die Republik Indonesien und das Militär eliminiert werden. Diese Ereignisse führten zu psychologischen und politischen Auswirkungen in Indonesien. Der Angriff bewegte das Nationalgefühl der Menschen, verursachte bei den Soldaten zum Bruch zu den Niederländern, die Militäraggression 2 verursacht hatten. Viele Völker und Nationen hatten Verständnis für den Kampf der indonesischen Politik und wollten in einem diplomatischen Prozess helfen. Und was am wichtigsten ist, diese Ereignisse führten dazu, dass Niederländer die Souveränität und die Unabhängigkeit der Republik Indonesien, die am 17. August 1945 verkündet worden waren, anerkannten. Liebe Zuhörer, das war die Sundas. Morgen treffen wir uns wieder mit anderen interessanten Themen des Programms. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Musikregenbogen mit mir Egi. In dieser Ausgabe präsentieren wir eine junge Sängerin von Indonesien, Andira. Wir öffnen diese Ausgabe mit dem Lied von Andira mit dem Titel Menghilang oder auf Deutsch Verloren. Ah. Liebe Zuhörer, in Indonesien gibt es so viele neue junge Sängerinnen, die die gute Stimme haben. Die Sängerin Andira ist einige davon. Durch ihre Werke hat Andira eine neue Farbe für die Popmusikszene in Indonesien gebracht. Andiras Singenkarriere begann im Jahr 2012. Andira veröffentlichte ihr Album mit dem Titel What I Love in der Mitte des Jahres 2016. Dieses Album wurde veröffentlicht, nachdem Andira sich entschied, seit 2012 in die indonesische Musikindustrie einzutreten. Das Album besteht aus 10 Liedern mit der Titeltrack Menghilang. 2 Monate vor der Veröffentlichung dieses Albums hat Andira das Video, das Lied durch YouTube heruntergeladen. Inspired von Künstlern wie Jos Stone und andere Sänger, behauptet Andira seine Genre an Vintage Pop. Es klingt altmodisch, aber es ist gar nicht altmodisch. Das Mädchen, das am 8. März 1995 in Jakarta geboren ist, gesagt, dass das Lied Menghilang wurde mit Duo Ilman und Lale von Musikgruppen Malik in der Essential und in von RAN gearbeitet. Dieses Lied vereint die Arbeit von Künstlern, die in dem kreativen Prozess mit einem Hauchbahnorchester beteiligt sind. Zuhörer, jetzt hören wir ein Lied mit dem Titel Sampai Janji Terucap oder auf Deutsch Heilige Ehe. Liebe Zuhörer, das Lied wurde von Ario Setio geschrieben und erklärt über die Geschichte einer Frau. Die Frau bittet ihren Geliebten darum, geduldig zu sein und darauf zu warten, bis sie heiraten. Ein interessantes Thema, aber es ist sehr oft in einem Lied zu machen. Ein Zitat des Lyrik auf Deutsch laut: Du bist am schönsten, alle werden gut in der Zeit. Ich will dir alle meine Liebe geben, sei es geduldig, bis die heilige Ehe kommt. Sampai janji terucap, ist die erste Single-Ballad von Andira, nachdem die vorherige einzelne rhythmische Schneller. Das Lied Sampai Janji Terucap wurde im Jahr 2014 veröffentlicht. Diese leise singende Frau hatte eine Single namens Nya im Jahr 2012 und wegen der Geschäftigkeit an der Uni verließ sie die Musikwelt verläufig. Sie hören, wir beenden unser Programm Musik Regenbogen mit zwei Liedern von Andira. Der Titel der Lieder sind Nya oder auf Deutsch Geh weg und Biar semesta bicara oder auf Deutsch Lassen das Universum sprechen. Gute Unterhaltung und bis morgen in der nächsten Musik Regenbogen.
Bersama menggali cerita, ku bertanya-tanya semua kata yang pernah kau ucap. Kau memang benar setia, tapi di awal saja.
Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Terima kasih.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand indi.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.